Einen wunderschönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Ja, mein Name ist Mechthild Hartmann-Schäfers. Ich arbeite bei der Stiftung ZAS. Ich sage nur ganz kurz, was das ist, damit Sie das einordnen können. Das ist die Stiftung Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung. Und das ist eine kleine Stiftung hier in Köln, eine Stiftung der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Und wir befassen uns im Bildungsbereich sehr viel mit Zukunftsfragen. Also mit Zukunftsfragen eben rund um Arbeit und Sicherung, damit Menschen leben können. Aber auch darüber hinaus mit Fragen des Überlebens der Menschen. Und bieten dazu vielfältige Projekte und Bildungsangebote an. Heute Abend werde ich aber nicht über die Arbeit der Stiftung referieren, dazu sind Sie ja nicht gekommen, sondern über das Thema Überlebensmittel Wasser. Bevor ich auf die Enzyklika Laudato Si des Papstes zu sprechen komme, würde ich gern eingangs eine Stellungnahme eines Jugendlichen vorlegen. Ich habe vor 2 Wochen eine Veranstaltung gemacht zum Thema Zukunft mit jungen Menschen und habe sie gebeten, doch im Anfang eine Karte ausfüllen zu lassen, was ihr Wunsch für die Zukunft ist. Also wenn Sie in die Zukunft schauen könnten und Sie dürften sich was wünschen, was würden Sie sich wünschen? Und eine Karte passt ganz wunderbar zu dem Thema des heutigen Abends. Deshalb möchte ich Sie meinen Ausführungen vorausstellen. Ich habe die auch mitgebracht. Die ist also ganz voll geschrieben. Und ich lese das einfach mal vor. Das junge Mädchen schreibt, wir sehen, wie die vielen Menschen hungern, weil es Wassermangel und Dürre gibt. Zusammen schafft die Jugend der Welt, hauptsächlich aus Afrika und Europa, ein großes Bewässerungsprojekt südlich der Sahara, um den erwarteten 1,3 Milliarden Menschen dort eine Lebensgrundlage zu schaffen. Eine junge Frau von 15 Jahren, ich fand das sehr beachtlich und ich fand, es passt heute wunderbar zu unserem Thema, weil das ist das, was viele Menschen bewegt und auch vor allen Dingen viele junge Menschen. Da möchte ich auch gerne einsteigen. Die Sozialenzyklika Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus des Papst Franziskus wurde 2015 im Juni veröffentlicht. Ist also ja schon bald 2 Jahre alt. Und 2 Tage später war ich auf einem Schulfest in einem Gymnasium hier in der Nähe von Köln. Und dort gab es verschiedene Stände, unter anderem einen Stand von Mädchen und Jungen einer 7. Klasse. Und die hatten Linolschnitt, da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, da macht man mit dem Messerchen, schneidet sich total gerne. Ne? So, aber die hatten Linolschnitte gemacht und gedruckt. Und man konnte dort gegen eine Spende für eine bekannte Naturschutzorganisation einen Linoldruck erwerben, so viel man geben wollte. Und auf dem Linoldruck, schwarz auf weiß, die alle mit einem Stempel, blau, Klima, versehen waren, tummelten sich Fische neben Plastikflaschen, vernebelten Wolken aus Schornstein die Sicht. Und es lagen Fische auf dem Trockenen. Die Drucke zeigen, was den 12-jährigen Schülerinnen Angst macht. Auf meine Frage, warum sie das tun, sagten sie, da muss man sich drum kümmern. Deshalb haben sie hunderte Bilder gedruckt und sammeln Geld für die, die was tun. Dass Papst Franziskus in seiner Sozialenzyklika die Sorgen der jungen Menschen teilt, wäre für die Kinder, hätten sie es dann an diesem Tag gewusst, sicherlich ein Hoffnungszeichen. Die Sozialenzyklika, die oftmals auch als ökologische Enzyklika bezeichnet wird, die aber etwas anderes noch Neues hat. Sie richtet sich nämlich an alle Menschen guten Willens, nicht nur an die Katholiken, sondern an alle Menschen dieser Welt. Also schon ein vollkommen neuer Ansatz. Und diese Sozialenzyklika greift in einem eigenen Kapitel die Wasserfrage auf. Also auch etwas vollkommen Neues, was es so noch nicht gegeben hat. Der Papst macht deutlich, dass wir nicht so weiter wirtschaften können wie bisher. Und er verweist auf die Endlichkeit und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. Und er weist auch darauf hin, es gefällt uns vielleicht manchmal nicht so gut, ist aber leider Tatsache, dass unser Konsumniveau hier in den reichen Ländern des Nordens nicht aufrecht zu erhalten sein wird. Wir leben auf Kosten der Armen, sagt der Papst. Genau sagt er, ich zitiere, es sind bereits gewisse Höchstgrenzen der Ausbeutung des Planeten überschritten worden, ohne, vielen Dank, dass wir das Problem der Armut gelöst haben. Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Wasser ist Menschenrecht und gehört allen, eigentlich. Tatsächlich aber wird Wasser immer mehr zu einem Wirtschaftsfaktor, da damit viel Geld zu verdienen ist. Das Geschäft mit dem Wasser boomt. Die Privatisierung von Wasser wird vorangetrieben. Tankwagen fahren in die Quellgebiete, oftmals in die Länder des, den Ländern des Südens, aber auch in Amerika, also wo es einträchtige Quellen gibt, und füllen dort für ganz wenig Geld Wasser in Plastikflaschen, die wir dann für teures Geld kaufen. Man kann, Sie haben vielleicht schon mal den Begriff Landgrabbing gehört, also dass Länder im Süden aufgekauft werden. Man kann in diesem Zusammenhang tatsächlich von Watergrabbing sprechen. Wir zahlen das Wasser auch, was aus unseren Leitungen kommt. Und die Fragen von Privatisierung machen auch in Deutschland die Runde. Aber hier geht es wirklich darum, es wird an die Quellen gefahren und abgezapft. Und zwar Grundwasser. Das führt dazu, dass den armen Menschen der Umgebung, wo abgezapft wird, in aller Ringel durch den absinkenden Grundwasserspiegel nur verschmutztes oder gar kein Wasser bleibt, beziehungsweise sie ihr eigenes Wasser halt wieder kaufen müssen. Nun kennen wir das in Plastikflaschen, Sie müssen sich das im Süden vorstellen. Ich finde das immer erschreckend, wenn ich diese Bilder sehe. Dort wird es nur in Plastikfolie, in so kleine Dreiecke eingeschweißt. Dann ist das nicht so teuer. Und das ist tatsächlich ein Skandal, zumal immer weiter abgefüllt wird. Und die Politik unterstützt, also auch unsere Politik, wie zum Beispiel im geplanten Freihandelsabkommen TTIP oder CETA, was ja stark in der Diskussion ist, die Bestrebung, Wasser immer weiter zu privatisieren. Mit unabsehbaren Folgen. Nach Schätzung des Papstes dürften die Konflikte, die schon jetzt weltweit um Wasser geführt werden, gerade auch dadurch noch weiter zunehmen, dass weltweite Unternehmen das Wasser immer stärker unter ihre Kontrolle bringen. Ich war in der letzten Woche bei Miseria bei einem Vortrag, wo es um Konflikte um Wasser ging. Und es gibt Untersuchungen, die bezeigen, für das letzte Jahr wurden weltweit 270 gewalttätige Auseinandersetzungen um Wasser geführt. Um Bau von Staudämmen, um den Zugang zu Leitungen. Das ist oftmals hier gar nicht im Bewusstsein, weil es ist dann nicht der große Krieg. Aber es sterben Menschen, es werden Menschen verletzt und es geht um Wasser. Weil ohne Wasser können wir nicht leben und nicht überleben. Und so sagt der Papst, während die Qualität des verfügbaren Wassers ständig schlechter wird, nimmt an einigen Orten die Tendenz zu, diese knappe Ressource zu privatisieren. So wird sie in Ware umgewandelt und den Gesetzen des Marktes unterworfen. In Wirklichkeit ist der Zugang zu sicherem Trinkwasser ein grundlegendes, fundamentales und allgemeines Menschenrecht, weil es für das Überleben der Menschen ausschlaggebend und daher die Bedingung für die Ausübung aller anderen Menschenrechte ist. Und er führt weiter aus und wird sehr deutlich, diese Welt lädt eine schwere soziale Schuld gegenüber den Armen auf sich, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben, denn das bedeutet, ihnen das Recht auf Leben zu verweigern. Und dieses Recht auf Leben ist in ihrer unveräußerlichen Würde verankert. Nun, was sind die Fakten? Die Fakten sind, dass laut Resolutionstext der Vereinten Nationen 783 Millionen Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. 2,6 Milliarden Menschen leben ohne jedwede sanitäre Grundversorgung, was wir uns immer nicht vorstellen können. Also keine Dusche, keine Toilette, nur das Wasser holen mit den entsprechenden Folgen. Denn demnach beläuft sich die Zahl der jährlichen Todesfälle infolge von unsauberem Trinkwasser und schlechten hygienischen Bedingungen auf 8 Millionen Menschen jedes Jahr. Tendenz ist steigend und davon sind 1,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren. Momentan leiden weltweit bereits mehr als 1 Milliarde Menschen unter extremer Wasserknappheit. Nach Schätzungen der OECD wird es im Jahr 2030, das ist in 13 Jahren, die Hälfte der Weltbevölkerung sein. Und so verwundert es nicht, dass Papst Franziskus betont, dass das saubere Trinkwasser und alle Anstrengungen gegen eine Verschmutzung des Wassers eine Frage von vorrangiger Bedeutung jetzt ist. Die Qualität des Wassers ist ein besonders ernstes Problem. Das Wasser, das den Armen nicht oder nur unzureichend zur Verfügung steht. Unter den Armen sind Krankheiten im Zusammenhang mit Wasser häufig, einschließlich derer, die durch Mikroorganismen und chemische Substanzen verursacht werden. Und sie sind ein besonderer Grund, so auch der Papst, für die Kindersterblichkeit. Und er hält es für einen Skandal und er benennt es eindeutig. Nun leben immer mehr Menschen auf der Welt und gleichzeitig steigt der Wasserverbrauch stetig an. Wir brauchen immer mehr Wasser. Wobei diese Wasserverschwendung nicht nur in den reichen Ländern zu beobachten ist, sondern auch in ärmeren, einfach weil kein Bewusstsein darüber besteht, wie mit Wasser umzugehen ist. Und hier ist es tatsächlich so in Deutschland, wir verfügen über sehr viel Wasserreservoirs. Hier ist das Problem mehr das virtuelle Wasser, da komme ich gleich noch zu. Hier müssen sozusagen sogar die Wasserhähne ab und zu aufgedreht werden, um die Kläranlagen zu säubern. Das macht die Problematik so schwierig. Wir können ja sagen, es ist total klasse, wir nutzen jetzt alle viel weniger Wasser und das Problem ist gelöst. So leicht ist es leider nicht. Besonders viel Wasser wird in der Landwirtschaft verwendet, und zwar stetig steigend. Es sind dies aktuell 70% des verfügbaren Trinkwassers. Neuere Studien sprechen sogar von 92%. Dabei ist der Wasserverbrauch für Fleischprodukte besonders hoch. Das ist deshalb so, weil bereits für die Futtermittelherstellung viel Wasser benötigt wird. Oder anders ausgedrückt, mit steigendem Verarbeitungsgrad, desto mehr ich sozusagen arbeiten muss an dem Lebensmittel, steigt auch der Wasserverbrauch. Und den Gesamtverbrauch, ich sagte es schon, an Wasser, wenn man etwas herstellt, bezeichnet man als virtuelles Wasser. Also Wasser, was man nicht sieht. Für die Konsumenten, also für Sie und für mich, bleibt es total schwierig abzuschätzen, wie viel Wasser in bestimmten Produkten enthalten ist. Ich frage an dieser Stelle, gerade wenn ich mit jüngeren Menschen arbeite, immer gerne, ja, was glaubt ihr denn, wie viel Wasser man für einen Burger braucht oder für eine Tafel Schokolade? Ich sehe in Ihnen an, Sie wissen es auch nicht, wir müssen jetzt auch keine Raterunde machen, ich verrate es. Für einen Burger sind es 3.000 Liter Wasser und für eine Tafel Schokolade 2.700 Liter Wasser. Nun, keine Schokolade ist auch keine Lösung. In diesem Zusammenhang kann man nicht sagen, wir können jetzt das alles abstellen, aber man kann schon mit einem bestimmten Verbraucher oder einem anderen Verbraucherverhalten einiges verändern. Wir können ja gerne gleich nochmal drüber ins Gespräch kommen, was das sein könnte. Aber ich mache mal einen Vergleich. Also als ich Kind war, gab es bei uns an einem Tag der Woche Fleisch. Das war am Sonntag, dann richtig mit einer Suppe vorneweg. Am Montag gab es vielleicht noch Reste, wenn was übergeblieben war. Aber sonst gab es Fisch, es gab Eierspeisen oder nur Gemüse. Heute haben wir unser Essverhalten vollkommen umgestellt. Es wird sehr viel, sehr schnell, sehr fleischlastig gegessen. Und es wird weniger an Kartoffelprodukten und so weiter, die tatsächlich sehr wenig Wasser brauchen, Also das ist tatsächlich weltweit so, weil natürlich die anderen Länder sagen, oh, da gibt es nicht, das sind die Vorbilder, so ernährt man sich dort, solche Autos fährt man dort. Da können wir auch bei China, Peking, die Luftverschmutzung, also möchten wir das auch. Also wir haben sozusagen unser Konsumverhalten, gilt als Maßstab und das macht es tatsächlich schwierig. Der Papst sagt, ein größerer Wassermangel wird einen Anstieg der Nahrungsmittelpreise, das wird nämlich die Folge sein, und der Kosten bestimmter Produkte verursachen, die vom Wasserverbrauch abhängen. Das ist erstmal vollkommen eingängig und logisch. Und er sagt weiter, einige Forscher haben von der Möglichkeit eines akuten Wassermangels innerhalb weniger Jahrzehnte gewarnt, wenn nicht schnell gehandelt wird. Wir leisten uns auch Biogasanlagen, wo wir Pflanzen bewässern, die dann in Gas umgewandelt werden. Also da gibt es verschiedenste Beispiele, wo einiges im Argen ist, was man ändern oder verbessern könnte. Die Wasserverteilung, der Wasserverbrauch ist die eine Seite der Wasserfrage. Aber der Papst geht, und deshalb wird diese Enzyklika oft als ökologische oder als grüne Enzyklika bezeichnet. Er weist auch darauf hin, wie wir nicht nur zu viel Wasser konsumieren oder es als Wirtschaftsfaktor nutzen, sondern dass die Verschmutzung des Wassers exorbitant zugenommen hat. Und zwar weltweit. Weltweit sind Flüsse, Seen und Meere betroffen und er nimmt alles in den Blick. Das Grundwasser ist an vielen Orten durch die Verschmutzung bedroht, die von einigen Formen der Rohstoffgewinnung von landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben verursacht wird. Vor allem in Ländern, in denen es keine Regelung und ausreichende Kontrolle gibt. Denken wir nicht nur an die Abfälle der Fabriken, die Waschmittel und die chemischen Produkte, welche die Bevölkerung vielerorts in der Welt verwendet, sickern fortlaufend in Flüsse, Seen und Meere. Wir kennen das noch von früher, wie der Rhein aussah. Da ist sehr viel passiert in den Anrainerstaaten. Der Rhein direkt hier, ein paar Schritte weiter, hat heute ein anderes Problem. Aber darauf komme ich gleich noch. Die Ressourcen unserer Erde, sagt der Papst, werden geplündert, geschädigt und zugrunde gerichtet. Und er sagt, dazu haben wir kein Recht. Unser Handeln schädigt nicht nur die Schöpfung, sondern ist ungerecht gegenüber kommenden Generationen. Tatsache ist, die Gewässer unserer Erde werden als Müllhalde missbraucht. Das Wirtschaftssystem produziert unvorstellbar viel Abfall mit einer langen Verfallsdauer. Hier ist tatsächlich an erster Stelle, Sie werden es sich denken können, das Plastik zu nennen. Ich sagte ja, bei den Flaschen habe ich ja schon mal aufs Plastik hingewiesen. Jährlich werden 300 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Davon allein 57 Millionen Tonnen in Europa. Die Tendenz ist steigend. In den Handel kommen in Europa 500 Milliarden Plastikflaschen. Auch hier ist die Tendenz weiter steigend. Und wir haben uns ja irgendwie dran gewöhnt, jeder ist mit so einer Flasche unterwegs. So, wenn man jetzt in der U-Bahn unterwegs ist oder in der Stadt. Das war früher anders. Ich nenne einfach mal eine Zahl, die mich selber sehr verblüfft hat. 1970 wurden durchschnittlich 12,5 Liter Wasser im Jahr aus der Flasche konsumiert. 2014 waren es 143,5 Liter. In Deutschland. In Amerika sind wir schon bei 240 Litern. Und es ist davon auszugehen aktuell, dass das zunimmt. Obwohl wir tatsächlich in der wunderbaren Situation sind, dass wir auch Wasser aus den Wasserhähnen, die sehr stark, also das Trinkwasser ist hier kontrolliert, nutzen könnten. Das ist auch so ein Stück weit so ein Marketing-Gag gewesen. Also ihr müsst so viel und es muss immer verfügbar sein. Und die Werbung Pure Life, ja, ist ein Titel eines bekannten Wasserherstellers, suggeriert ja auch, dass das nicht geht, als wenn wir ständig sowas mit uns haben. Natürlich mit entsprechenden Gewinnen für die Firmen weltweit und mit Verlusten für die Natur und viele Menschen. Eine ganz aktuelle Studie, die vom Naturschutzbund in Deutschland beim Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie, ein sehr renommiertes Institut, in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass in Europa allein 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle jährlich zusammenkommen. Hier kommen ja dann immer wieder neue Kunststoffe dazu. Und nur ein Bruchteil wird wiederverwendet. Viele landen auf den Müllhalden außerhalb Europas. Wir zahlen dafür. Besonders ist hier Indien zu nennen. Da gibt es riesige Müllberge dieser Plastik-Endprodukte, sage ich mal. Die größten Abfallhalden aber, und da sind wir wieder beim Wasser, sind die Meere. 13.000 Stückchen Plastikmüll befinden sich nach Angaben der UN inzwischen in jedem Quadratkilometer Meer. Und jedes Jahr kommen mehr als 6,4 Millionen Tonnen Plastikmüll dazu. In manchen Regionen findet sich mehr Plankton, weniger Plankton, dafür mehr Plastik. Ich finde, man kann sich das so sehr schwer vorstellen, wie das aussieht, weil man sieht es ja nicht, es ist so weit weg. Aber es gibt tatsächlich das sichtbare Plastik. Es gibt nämlich viele Plastikinseln inzwischen. 270.000 Tonnen schwimmen als riesige Inseln herum, zum Beispiel in einem Strudel vor Hawaii. Also sind riesige Inseln, es gibt inzwischen Navigationsprogramme, die verhindern, dass Schiffe, vor allen Dingen Kreuzfahrtschiffe, in diese Plastikinseln geraten, weil das würde sozusagen deren Schiffsschrauben ruinieren. Außerdem ist das für die Leute auf dem Schiff jetzt auch kein so schöner Anblick, da macht man dann lieber einen Umweg. Und wie bei der Titanic ist das die Spitze des Eisberges. 70% des Plastiks sinkt auf den Meeresboden. Und dort gibt es Wellenschlag, es gibt UV-Strahlung und dann wird es sozusagen langlebiges Mikroplastik. Es zerfällt in klitzekleine Teilchen und geht in die Nahrungskette, von Krebsen angefangen bis zum Fisch, der letztendlich bei uns auf dem Teller landet. Und man kann überhaupt noch nicht absehen, was das für die Nahrungskette für Tiere und Menschen bedeutet. Aber damit nicht genug. Ich weiß, es ist ein bisschen ein Schreckensszenario. Es könnte jetzt auch leckeres Wasser sein, aber die Plastikpartikel tropfen auch aus unseren Wasserhähnen. Mikroplastik wird Zahnpasta und Kosmetika beigemischt. Für uns zum Teil nicht erkennbar und landet logischerweise, wenn wir geduscht haben, in den Wasserkreislauf und tropft aus unseren Wasserhähnen und wir nehmen diese Plastikpartikel auf. Auch hier sind die Auswirkungen unabschätzbar, weil das weiß noch gar keiner, wie das sich auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Ich mache eine persönliche Bemerkung, das könnte man sehr schnell mit einem politischen, ja, Gesetz regeln, das sozusagen die Beimischung von Plastik in Kosmetika verbietet, in Deutschland und auf EU-Ebene. Ähnlich haben wir ja mit den Plastiktüten und dem Verbot auch einen sehr langen Atem. In anderen Ländern ist das viel einfacher möglich. Der Papst weist auf diese Verschmutzung der Flüsse und Meere hin. Also er nimmt sich all dieser Fragen an und er sagt auch, es ist nicht hinzunehmen, dass wir unseren Wasserreichtum, den wir auch noch haben, also wir haben ja das Grundwasser, wir haben die Seen und die Meere, dass wir das schädigen. Wir schädigen auch die Amazonasgebiete, wir schädigen die Küstenregionen, wir überfischen, wir zerstören die Korallenbänke. Ich könnte jetzt noch weiter fortfahren, das wollen Sie gar nicht. Es ist einfach so, wir gehen nicht sorgsam mit der Mutter Erde, die uns anvertraut ist, um. Und deshalb seine so deutlichen Worte in dieser Enzyklika, die zu sofortigen Änderungen, zu Umkehr eigentlich animiert und aufruft. Weil wir sind auf der einen Seite die Schädigenden, wir sind aber auch die Opfer. So einfach ist es nicht. Und trotzdem muss schnellstmöglich was getan werden. Es müssen Menschen informiert, gebildet werden. Es braucht gesetzliche Regelungen. Es braucht politische Aktionen sicherlich auch, um einen anderen Umgang mit Wasser zu finden und ja, zu pflegen. Und früher war es so, dass man gesagt hat, ja, also die Kirche kümmert sich um die soziale Frage, um die Armen. Und da kümmert sich die Kirche immer noch drum. Gerade dieser Papst Franziskus, der sich durch ja, sein ganzes Auftreten und durch seine Aktion ja, auf die Seite der Armen und an den Rand gedrängten dieser Welt stellt. Aber er sagt, die soziale Frage muss heute auch immer eine ökologische Frage sein. Also wir können nicht nur sagen, wir geben Nahrung, wir geben Hilfe, wir müssen auch gucken, unter welchen Bedingungen die Menschen leben. Und das ist tatsächlich wirklich revolutionär in dieser Sozialenzyklika. Weil man hatte sonst immer für, ja, für das Soziale war die Kirche zuständig und ich sage es mal ein bisschen floppig und für die Ökologie die Grünen oder Greenpeace. Ja, das war so ein bisschen schwierig wahrgenommen oder war gespalten. Das ist nicht mehr so. Es wird anders in den Blick gerückt. Und deshalb heißt auch die Sozialenzyklika so, weil er nimmt das ganze Haus in den Blick. Er sagt, wir müssen die Zusammenhänge sehen und wir müssen gerade, wie es an der Wasserfrage deutlich wird, Verursacher, Opfer und Veränderer in den Blick nehmen. Wer kann wo was tun? Und er sagt aber auch, und das wird immer nicht so gerne gehört, dass ein anderer, auch verzichtender Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen geboten ist, aber nicht unbedingt den Verlust von Lebensqualität bedeutet, sondern uns vielleicht auch vollkommen neue Perspektiven eröffnet. Und hier möchte ich nochmal den Papst zitieren. Er sagt, eine ganzheitliche Ökologie beinhaltet auch, sich etwas Zeit zu nehmen, um den ruhigen Einklang mit der Schöpfung wiederzugewinnen, um über unseren Lebensstil und über unsere Ideale nachzudenken, um den Schöpfer zu betrachten, der unter uns und in unserer Umgebung lebt und dessen Gegenwart nicht hergestellt, sondern entdeckt und enthüllt werden muss. Und da möchte ich dann eigentlich wieder auf meine Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse zu sprechen kommen, von denen ich anfangs sprach. Die haben gesagt, eigentlich das Gleiche wie der Papst. Und das, was ich sage und das, was Sie vielleicht heute auch sagen werden, gerade in der Fastenzeit. Wir haben die Erde gesehen in der Karte, da muss man sich drum kümmern, haben sie gesagt. In der einen oder der anderen Art und Weise. Es ist ein Aufruf zum Handeln und ein Statement gegen die Gleichgültigkeit. Nichts anderes ist diese Sozialenzyklika des Papstes. Und auch unser Handeln ist gefragt. Wir müssen auf die Wasserfragen Antworten geben, und zwar individuell und politisch. Und es kann nur ein Gewinn für uns sein und kein Verlust, wenn wir anders und bewusster damit umgehen, ohne schlechtes Gewissen, ohne zu sagen, also jetzt dürfen wir das nicht und das nicht. Aber viele Menschen zu informieren und zu schauen, wie gehe ich anders damit um, sind erste wichtige Schritte und sie sind bestimmt genauso bedeutsam wie viele große Regelungen. Oder um es mit Blaise Pascal zu sagen, die kleinste Bewegung ist für die ganze Natur von Bedeutung. Das ganze Meer verändert sich, wenn ein Stein hereingeworfen wird. Ich lade Sie ganz herzlich ein, viele Steine zu werfen. Vielen Dank.